Psalm 32, 1 bis 5. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Wir singen zusammen noch ein weiteres Lied, ist ein Wunsch da. Oh, sehr schnell. War das gleiche Lied, was ihr euch... Wie viel Schulden habt ihr denn bei der Bank? Ha? Ja, also ich höre hier so vereinzelt Meldungen, besonders bei denen, die zumindest nach außen hin sagen, dass sie keine Schulden haben. Ich will da nicht im Einzelnen jeden hören. Nur statistisch müsstet ihr, was ich einmal gelesen habe, etwa 30.000 Mark Schulden haben. Und davon sind etwa 5.500 Mark sind Konsumschulden. Das heißt also für die Bonbonschachtel und für den Urlaub, glaube ich, gehört auch zum Konsum dazu, oder für das neue Kleid oder für all diese Sachen. Das sind zumindest die statistischen Werte in der Bundesrepublik. Und ich glaube euch, vielleicht der eine oder andere hat wenig. Der eine, der hat ein Haus für 500.000 gekauft und der hat dann gleich genug Schulden für uns alle. Und so verteilt sich das dann etwas. Schulden kann man auch in anderer Hinsicht haben. Zum Beispiel hat mir jemand geholfen, um meine Wohnung umzubauen oder meinen Umzug zu machen. Und dann schulde ich dem sozusagen eine Gefälligkeit. Da gibt es vielleicht derjenige, der sich über seinen Konkurrenten am Arbeitsplatz geärgert hat und ihn schlecht gemacht hat vor seinem Chef und da eigentlich eine Klarstellung schuldet. Da ist für derjenige, ich habe einen Freund in der Schweiz, der hat mit seinem Auto jemanden überfahren. Das war allerdings unabsichtlich, könnt ihr euch vorstellen. Und der hat da eigentlich auch in einer gewissen Weise eine Schuld auf sich geladen, denn er war schuld an diesem Unfall und dass derjenige, es war ein Fahrradfahrer, dann eben hinterher einige Wochen im Krankenhaus gelegen hat. Wenn ich mir eine Stereoanlage kaufen will, bei mir war es nicht so, nämlich ein persönliches Beispiel, da wo ich mir unbedingt ein paar Bücher kaufen wollte. Und es ist nun mal so, ich lese sehr gerne und dann meine Frau versucht immer etwas zu bremsen. Und dann habe ich nun so von einem Antiquariat einen Katalog zugeschickt bekommen, habe ein paar ganz tolle Bücher dort gefunden. Und dann fragt mich meine Frau, ja Michael, was machst du da, was machst du mit dem Katalog? Und dann habe ich ihm gesagt, ja also nichts, nein, ich gucke hier bloß, ich schaue da bloß herein. Aber innerlich hatte ich eigentlich schon vorgehabt, mir eben da das ein oder andere Buch zu bestellen. Und hinterher habe ich mich auch schuldig gefühlt. Ich habe irgendwie gedacht, ja, eigentlich habe ich ja nicht die Wahrheit gesagt. Eigentlich habe ich sie dir ja angelogen. Und nachdem die Bücher dann gekommen sind, dann spätestens war es nicht mehr zu verheimlichen. Und dann mussten wir miteinander reden darüber. Und es ist gut ausgegangen. Aber sagen wir, seitdem bin ich etwas vorsichtiger und versuche dann vorher meine Frau zu überzeugen, dass es doch unbedingt notwendig ist, dass ich diese Bücher noch brauche. Und meistens einigen wir uns dann irgendwo, dass ich nicht alle bekomme, aber doch so einige mir anschaffen kann. Allerdings das Fatale und das etwas Seltsame, was ihr vielleicht auch schon gesehen habt, wenn ihr mit Menschen gesprochen habt, ist, dass Schuld oder Schulden heute gar nicht mehr in sind, dass die Menschen gar kein Schuldbewusstsein mehr haben. Freud, der am Anfang dieses Jahrhunderts gelebt hat, also der Gründer der Psychotherapie, der hat gesagt, das Schuldbewusstsein ist eine Krankheit, eine Disharmonie von Ich, Es und Über-Ich. Der Mensch ist nicht Herr in seinem eigenen Haus und das führt dazu, dass er sich schuldig fühlt. Also im Grunde genommen eine Krankheit, die man kurieren kann, wie alle anderen psychischen Krankheiten auch. Martin Buber, der damit nicht einverstanden gewesen ist, aber ebenfalls ein bekannter Philosoph am Anfang des Jahrhunderts gewesen war, ein Jude, hat gesagt, dass der Mensch des 20. Jahrhunderts sich keiner Schuld mehr bewusst ist. Und ich denke, da hat er einen wichtigen Punkt getroffen. Arno Plack sagt dazu, nicht der Mensch ist böse, sondern die Gesellschaft, die den Einzelnen wegen durch Triebunterdrückung zu einer Normverletzung, sprich einem Vergehen, einer Schuld treibt. Das Wort Schuld selbst kommt von dem althochdeutschen Wort Skulda und das heißt so viel wie sollen, das, was man tun soll, das, wozu man verpflichtet ist. Ganz interessant. Also Schuld, wenn wir das mal auf unsere finanziellen Schulden, die wir haben oder nicht haben, beziehen, dann ist die Schuld etwas, was ich tun soll. Nämlich, ich soll der Bank oder irgendjemandem anders eine bestimmte Summe Geld wiedergeben. Ich bin der Bank das sozusagen schuldig. Und die lässt sich das dann bezahlen, dass die Schuld mit der Zeit immer noch etwas weiter ansteigt. Schuld ist also ein persönliches Verhältnis zwischen einem Gläubiger und einem Schuldner. Die in der Bank, gut, da hat der Kassierer nicht unbedingt das eigene Geld in der Tasche, sondern das meines Nachbarn, der eben etwas zu viel Geld hat und das zur Bank bringt und das ich dann ausleihen kann. Aber es ist im Grunde genommen ein Verhältnis, wo ich eine Schuld habe und versuche, das mit der Zeit weiter abzuzahlen, weiter aufzuheben, dass diese Schuld abgetragen wird. Mit Schuld meine ich allerdings nicht das, was manche Menschen da mit verwechseln, eben eine, wie soll ich das sagen, eine soziale Angst. Wenn also jemand auf der Bundesstraße 150 fährt mit seinem Auto und dann hinter sich plötzlich einen Polizeiwagen sieht mit Blaulicht auf dem Dach und dann schnell auf die Bremse geht, dann ist das kein richtiges Schuldbewusstsein, sondern dann würde ich das mehr eine soziale Angst nehmen, dass ich da irgendwo zur Kasse gebeten werde. Denn sobald der Polizeiwagen wieder vorbei ist, kann ich wieder weiterfahren, ebenso schnell wie bisher. Schuld hat etwas mehr damit zu tun, dass ich mir auch bewusst bin, dass ich jemanden anders etwas schuldig bin, dass ich eine Verpflichtung vor jemand anders hat. Jemand, der Schulden hat, der irgendwo schuldig geworden ist, der will das auch irgendwie wieder in Ordnung bringen. Der sieht, dass da eigentlich ein Fehler dahinter steckt. Und ja gut, bei den Schulden bei der Bank wollt ihr die vielleicht nicht gerne zurückbezahlen, aber ihr wisst zumindest, dass ihr solltet, dass ihr sollt. Und ihr denkt nicht, sobald da keine Mahnung von der Bank kommt, dann werde ich auch nicht bezahlen. Da sind also tatsächlich Schulden da. Schuld können wir nicht nur Geld sein, irgendein Gefallen sein, sondern wie ist es dann, wenn wir schuld an dem Tod eines Menschen sind? Entweder, weil jemand im Gesundheitswesen von uns arbeitet, einen Fehler gemacht hat, oder weil jemand im Autoverkehr unachtsam gewesen ist und dann schuld am Tode eines Menschen gewesen ist. Was schuldet der denn dann? Eigentlich schuldet er ja das Leben, und zwar diesem Menschen, dem er es genommen hat. Nur dem Toten kann man kein Leben zurückgeben, zumindest wir können das nicht. Und so werden wir mit dieser Schuld weiterleben müssen. Wenn ich schuld an Konkurs meiner Firma bin, weil ich da Geschäftsführer war und die Zeit verschlafen habe, rechtzeitig zu reagieren, dann schulde ich eigentlich den Aktionären, den Angestellten oder dem Besitzer der Firma eben gerade dieses Geld, was ich verspielt habe. Wenn ich jemanden angelogen habe, dann schulde ich ihm die Wahrheit. Ich schulde ihm, dass ich ihn aufkläre, wie es eigentlich heißen müsste, wie es eigentlich gewesen ist. Eine Handlung oder auch eine Unterlassung kann Schuld sein. Nach dem Straßenverkehrsrecht ist es so, wenn ich am Straßenrand einen Verunfallten sehe, bin ich eigentlich verpflichtet anzuhalten. Nun, als Christ wäre ich doppelt verpflichtet, denke ich, jemanden zu helfen, wo ich sehe, der ist offensichtlich in Not. Wenn ich das nicht tue, kann ich auch da Schuld auf mich laden. Wenn Gott mir einen Auftrag gibt als Christ, dieses oder jenes zu tun, zu jenem Menschen zu gehen, um mit ihm zu sprechen, oder beispielsweise, wie wir das von Paul Timlin gehört haben, meine Verantwortung in der Familie wahrzunehmen und ich tue das nicht, dann nehme ich dadurch Schuld auf mich, indem ich etwas nicht tue, und nicht, indem ich etwas tue, wie das wahrscheinlich in den meisten Fällen sein wird, wenn wir schuldig werden. Schuld ist also eine Verpflichtung oder eine Pflicht, die wir tun oder die wir unterlassen, die wir tun sollten oder die wir unterlassen sollten. Die Voraussetzung dabei ist natürlich, dass wir einen freien Willen haben, dass wir selbst entscheiden können, was wir tun. Und da versucht die moderne Psychologie zu erklären, wie wir es ja gerade gehört haben, dass der Mensch nicht Herr in seinem eigenen Haus ist, dass er geprägt wird von seiner Umwelt, dass er eigentlich gar nicht anders kann und dass im Grunde genommen der Verbrecher, der vor den Schranken des Gerichts steht, zu bemitleiden ist und diejenigen schuld sind, die in seiner Umgebung sind, seine Eltern, die ihn schlecht erzogen haben, das soziale Milieu, die Lehrer, die versagt haben, vielleicht sogar das Opfer, das er überfallen hat, weil das ihn dazu gereizt hat, eben ihn zu überfallen. Weil vielleicht ist dieses Opfer unverschämterweise gerade vor den Augen dieses Menschen in die Bank gegangen ist, um Geld abzuheben. Und dann wieder herausgekommen ist und überfallen wurde. Nun, ihr seht sicherlich ganz eindeutig, dieser arme Mensch kann nichts dafür. Es müsste eigentlich der ins Gefängnis kommen, der das Geld abgehoben hat. Nun, ich merke, ihr lacht nur ziemlich schwach. Vielleicht haben einige das jetzt ernst genommen, was ich gesagt habe. Also ich meine das eigentlich nicht so. Ich denke, dass da tatsächlich etwas eine Fehlorientierung ist, dass Schuld nicht ernst genommen wird, dass Schuld gar nicht wahrgenommen wird, weil versucht wird, den Menschen einzureden, er hat eigentlich gar keinen freien Willen. Er wird von außen beeinflusst, er könnte gar nicht anders handeln, als er handeln kann. Vielleicht denken auch einige von euch so, die sagen, ja, so zu meinem Ehepartner, den kann ich ja nur anschreien, wenn ich wütend werde, weil das haben meine Eltern so gemacht. Ich bin einfach so, ich bin von Natur aus so, ich kann nicht anders. Ich bin halt ein Choleriker und ein Choleriker muss so reagieren. Oder eben, ja, also mein Arbeitgeber, der sagt mir, ich soll dort lügen, dann muss ich lügen, ich kann ja gar nicht anders. Und da ist dann immer wieder die Frage, ja, ist es denn tatsächlich so? Oder sind wir nicht letztendlich verantwortlich dafür? Haben wir nicht einen freien Willen, auch Nein dazu zu sagen, auch Nein zu Veranlagungen zu sagen, die uns natürlich etwas, sagen wir, leichter erregbar werden lassen, aber wir müssen es nicht. Wir können auch da Nein sagen. Vielleicht nicht auf eigener Kraft, aber dazu kommen wir noch später. Das Gewissen, was irgendwo in uns ist, das ruft uns dazu. Das Gewissen, was in uns ist, das zeigt uns so eine Richtschnur von dem, was gut und böse ist, von dem, was wir tun sollten und dem, was wir besser lassen sollten. Und das Gewissen ist die Stimme Gottes, die in uns hineinspricht. Gewissen ist ja etwas ganz typisch Menschliches. Das gibt es sonst nirgends. Kein Tier hat ein Gewissen. Da gibt es vielleicht den Hund, der den Schwanz einzieht, nachdem er dann den Braten vom Tisch gestohlen hat. Aber weil er weiß eben, der bekommt jetzt einen rüber. Wenn wir mit dem Hund nie schimpfen würden, der würde denken, das ist seine normale Abendmahlzeit, die er dort jeden Abend vom Tisch nimmt. Das ist nur, weil er weiß, durch Strafe gelernt hat, also das ist eigentlich soll so nicht sein. Ein Tier hat kein Gewissen. Ein Tier kann irgendetwas anlernen, was wir ihm anlernen. Ein Tier hat Instinkte in der freien Wildbahn, dass eben Artgenossen sich nicht unbedingt umbringen. Diese Instinkte hat der Mensch offensichtlich nicht, denn er kann sich gegenseitig hemmungslos umbringen und quälen, auch wenn es keine äußere Zwang dafür gibt. Da merken wir, der Mensch hat die freie Entscheidungsmöglichkeit, aber jeder Mensch weiß auch, was gut ist und was falsch ist, was wir tun sollten und was wir besser unterlassen sollten. Dieses Gefühl der Schuld, das in uns drin ist, das ist ja eigentlich auch etwas Gutes. Vielleicht leiden wir manchmal unter der Schuld, aber es ist auch etwas Gutes, denn es zeigt uns, wo wir Fehler gemacht haben. Es gibt uns die Chance, umzukehren und neu anzufangen. Es gibt uns auch die Chance, diese Schuld ja wieder loszuwerden, abzuzahlen sozusagen. Der deutsche Philosoph Leibniz, der hat dazu gesagt, die Schuld führt uns zur Tugend. Es ist ein Glück für den Menschen, dass er Schuld kennt. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal schuldig gefühlt habt, ob ihr dann gerade so glücklich gewesen seid, aber ich denke, es ist tatsächlich etwas Wahres daran, wenn wir uns schuldlos fühlen würden. Menschen, die keine Schuld haben, die nennt man dann eher Unmenschen, die kein Schuldgefühl haben, weil sie irgendwelche Dinge tun, wo wir denken würden, das ist ja eigentlich Unmensch, das ist vollkommen falsch, so kann man doch als Mensch gar nicht handeln. Bei den Schulden und der Verantwortung für die Schulden, spricht auch die Bibel ein klares Wort und sagt, jeder, der eine schlechte Tat getan hat, ist schuldig für das, was er getan hat. So zum Beispiel im 5. Mose 24, Vers 16, wo gesagt wird, nicht der Vater haftet für die Sünden oder die Schuld seines Sohnes und nicht der Sohn für die Schuld seines Vaters, sondern jeder ist für seine eigene Schuld verantwortlich. Gegen wen oder was sind wir denn eigentlich schuldig? Da ist sicherlich Schuld, die wir gegen uns selbst haben. Schuld zum Beispiel gegen den Körper, der uns ja jeden Tag versorgt und trägt, diesen Körper auch zu pflegen. Den Verstand, den wir geschenkt bekommen haben und der uns ja sehr viel hilft im täglichen Leben, auch den nicht verkommen zu lassen und dann nicht mehr mit 30 schon keinen neuen Gedanken mehr verarbeiten zu können. Da ist aber insbesondere die Schuld gegen einzelne andere Menschen, die in unserer nahen Umgebung sind, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und leicht in Schuld hineinkommen. Wir sind unauflöslich mit der Welt um uns herum verbunden. Da bleibt es gar nicht aus, dass wir in Schuld hineinfallen. Dass wir jemanden nicht so behandeln, wie es eigentlich sein sollte. Vor allem, wenn wir den hohen Maßstab sehen, den das Gewissen an uns selbst stellt. Da gibt es die Eltern, die Ehepartner, die Kinder, wo wir wahrscheinlich am häufigsten in Schuld fallen werden. Aber auch die Menschen, die uns etwas ferner stehen, die Arbeitskollegen, die Hilfesuchenden, von denen wir wissen und denen wir vielleicht mit schlechtem Gewissen eben keine Hilfe bieten, die Nachbarn oder einfach die Menschen, die uns da und dort begegnen und wo wir spüren, wo wir merken, eigentlich sollten wir dort Hilfe bieten. Wir haben die Schuld gegen die Gesellschaft, von der wir am Morgen aus dem ersten Petrusbrief gehört haben. Die Gesellschaft, die uns Sicherheit, Kultur, Arbeit, Kontakte, Sprache, Lernen, Krankenversorgung und so weiter gibt, da haben wir von Gott verordnet Schulden, eben eine Schuld dieser Gesellschaft gegenüber, die es abzutragen gilt. Wir haben eine Schuld der Natur, die uns erhält und in der wir leben können. Und auch da gilt es, dieser Verantwortung, die uns Gott über diese Natur gegeben hat, nachzukommen. Aber in erster Linie und wahrscheinlich den größten Brocken der Schuld macht die Schuld Gott gegenüber aus. Das fängt ja an in dem Beispiel, was ich gelesen habe aus dem Psalm 34, wo David, nein, das war nicht 34, das war 32, Psalm 32, wo David sagt, ich bin gegen dich schuldig geworden und ich habe diese Schuld nicht eingestanden. In Psalm 51, Vers 6 finden wir noch etwas anderes, die Antwort des David auf den Vorwurf des Propheten Nathan, der zu ihm kommt und David hier bekennt, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinen Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und so weiter und so weiter. Aber dieses bezieht sich darauf, David erkennt, er ist vor Gott schuldig gewesen. Es steht ja drüber eben, dass das die Situation ist, wo der Prophet Nathan zu ihm gekommen ist. Da ist also die Schuld, Schuld, die anerkannt und eingestanden wird. Schuld, die David ja eigentlich auch dieser Bathseba gegenüber hat, mit der er die Ehe gebrochen hat. Und besonders natürlich ihrem Mann gegenüber hat, den er hat ermorden lassen. Aber David sieht hier in erster Linie, das ist auch und ganz besonders Schuld gegen Gott, der ja diese Ordnungen in mein Gewissen hineingegeben hat und der diese Ordnungen eingesetzt hat. Das ist Auflehnung gegen Gott, das ist Rebellion gegen Gott, da wo David wusste, was richtig und was falsch war und wo er sich nicht danach gerichtet hat. Gott ist derjenige, dem gegenüber wir verpflichtet sind. Wenn wir das einmal versuchen, in das Bild des Geldausleihens zu übersetzen, da gibt es Leben, was Gott uns geschenkt hat. Da gibt es die Sprache, die Denkfähigkeit, den Körper, die Natur. Da gibt es den Ehepartner, die Kinder, all das, was uns Gott geschenkt und anvertraut hat und wo wir ihm etwas schuldig sind dafür. Und da sagt die Bibel ganz einwandfrei, wir sind Gott Liebe gegenüber schuldig. So wie in Matthäus 19, Vers 21 in der Geschichte vom reichen Jüngling, dann Jesus eben dem reichen Jüngling sagt, nein, nein, du bist Gott nicht nur den Gehorsam schuldig, dass du nun die Gebote einführst, sondern du sollst ihn so sehr lieben, dass alles andere in deinem Leben zurücktritt. Eben beim reichen Jüngling das Geld. Oder wir kennen das höchste Gebot, was uns Jesus lehrt, wo er sagt, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind Gott Ehre schuldig. Ehre, Dank und Liebe für das, was er uns gegeben hat. Und Gott bestimmt die Kondition, wie er das zurückgezahlt bekommen haben will. Gott bestimmt die Zinsen dabei. Und die sehen bei Gott so aus, dass wir ihm Dank geben sollen, dass wir ihn anerkennen sollen, in Gemeinschaft mit ihm leben sollen, dass wir ihm unser Vertrauen aussprechen sollen. So will Gott die Antwort darauf haben, auf all das, was er uns geschenkt hat. Im Grunde genommen hat er ja uns selbst uns geschenkt. Von daher haben wir auch gar keine andere Möglichkeit, ihm irgendetwas zu geben, was na ja nicht sowieso schon sein wäre. Wir können ihm auch nicht uns selbst schenken, denn wir gehören ja eigentlich auch schon Gott, ob wir das wollen oder nicht, denn wir sind seine Geschöpfe. Also das Einzige, was wir tun können, ist in unserem Verhalten uns nach Gott auszurichten, das anzuerkennen, dass wir von Gott angesprochen sind und darauf antworten müssen, dass wir diesen Anspruch Gottes nachkommen. Es gibt sicherlich auch falsche Schuld, die Menschen in ihrem Leben fühlen. Schuld, wo sie gar keine Schulden haben. Zu denen gehört aber nicht die Schuld Gott gegenüber. Sondern manche Menschen suchen krampfhaft in ihrem Leben, versuchen überall zu kratzen, wo könnte ich noch irgendetwas falsch gemacht haben? Wo könnte ich vielleicht noch irgendeinen Menschen verletzt haben? Und kommen darüber gar nicht zur Ruhe. Ich denke, es ist nicht an der Sache, überall nach Schuld zu suchen, dort, wo sie uns nicht ganz klar emporkommen, wo wir sie nicht ganz klar erkennen und sie dann nach Möglichkeit versuchen, in Ordnung zu bringen. Wie gehen wir nun mit der Schuld um? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das, was viele Menschen wählen, ist die Flucht vor der Verantwortung. Es einfach gar nicht ernst nehmen wollen. Dass man am besten gar nicht mehr über Schuld redet oder dass man die Schuld leugnet. Da bin ich doch nicht schuld daran, da ist irgendjemand anders daran schuld. Wahrscheinlich derjenige eben, der mich dazu gereizt hat, irgendetwas zu tun. Schuld ist unangenehm, das hat niemand gern und deshalb verdrängt man das eher. Ich habe in einem Roman von Hemingway gelesen, Wem die Stunde schlägt, da beschreibt er die Situation, er als Revolutionär im Spanienkrieg unterhält sich mit einem anderen Kämpfer und da sagt der eine schließlich zu ihm, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit unserer Schuld? Wer vergibt uns unsere Schuld? Und dann einige Zeit wird überlegt und ja Gott, der ist nicht mehr da, denn sie kämpfen ja dort als Kommunisten, als Atheisten und wer vergibt uns die Schuld? Schließlich kommen sie auf die Antwort nun, wir müssen uns die Schuld selbst vergeben. Ihr merkt, das geht nicht. Das ist eigentlich nur ein Leugnen, ein Verdrängen der Schuld. Wie können wir uns die Schuld selbst vergeben? Ja, das wäre ja ungefähr so, als wenn wir von der Bank das Geld leihen und uns nun selbst die gleiche Summe noch einmal ausbezahlen. Da merkt ihr, damit werden unsere Schulden nicht getilgt, sondern eigentlich haben wir höchstens noch größere dabei. So können wir mit Schuld nicht fertig werden. Es gibt die Möglichkeit auch, um mit dem Bild des Geldes zu bleiben. Ich sage nur, ich habe jetzt die Schulden gemacht, aber mein Nachbar muss sie bezahlen. Manche Leute verstehen das, die eben absichtlich ihre Firma, ihre GmbH und Co. KG Konkurs gehen lassen und dann eben die anderen bezahlen lassen, die Dummen, die da vorher geliefert haben, nicht? Und da läuft so etwas manchmal. Allerdings wird das in der Öffentlichkeit eher als Wirtschaftskriminalität angesehen. Das gibt es aber auch im kleineren Maß. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, ab und zu schickt mich meine Frau einkaufen. Und es war gerade in den letzten Jahren auch so, dass sie mich des Öfteren einmal Milch kaufen geschickt hat, weil sie gerne frische Milch für unser Kind haben wollte, eben die dann ja lange Zeit eben die Flasche bekommen hat und nicht irgendwelche Haarmilch. Und dann gehe ich nun einkaufen und nun angenommen, es ist mir nicht passiert, aber es hätte ja gut passieren können, dass ich dann auf dem Weg mein Portemonnaie verliere. Dann komme ich nun zurück. Und wie wird wohl die Reaktion sein? Habt ihr euch mal überlegt? Seid ihr vielleicht mal in solch einer Situation gewesen, einer ähnlichen? Wie leicht liegt doch da zu sagen, Nur du mit deiner Milch. Warum muss ich auch jeden Tag losgehen? Da bist du nur daran schuld. Wäre ich nicht losgegangen, dann hätte ich das Portemonnaie nicht verloren. Nun, und so leicht wird man die Schuld wieder los, weil es ist ja unangenehm. Ja, eigentlich ärgere ich mich darüber. Warum ist mir das passiert? Und ja, dann wird man das los. Eben das, wenn ich es mal so nenne, das Adam-Eva-Syndrom, nicht? Adam und Eva. Adam, warum hast du das gemacht? Ja, so Eva, warum hast du das gemacht? Na, die Schlange. Und so leicht geht das, die Schuld übertragen, einen Sündenbock suchen, wie das in der Öffentlichkeit ja oftmals gewesen ist, in den 30er Jahren, mein Geschäft ist schlecht gelaufen, wer ist daran schuld? Die Juden. Wer ist daran schuld eben, dass mein Geschäft jetzt nicht läuft? Nun, die Konkurrenz und so weiter und so weiter. Also in der Öffentlichkeit läuft das ja auch sehr gut, ne? Aber da werden wir mit der Schuld nicht fertig. Die Bibel fordert uns auch auf, Schuld einzugestehen, zur Schuld zu stehen und um Vergebung der Schuld Gott zu bitten. Der erste Schritt dabei ist natürlich eben, dass wir erkennen, da wo wir schuldig geworden sind. Und schuldig geworden sind wir nicht irgendwann einmal nur vor langer, langer Zeit, bevor wir Christ geworden sind, diejenigen, die von uns Christen sind, sondern in Schuld können wir, und ich weiß nicht, ob wir es werden, aber zumindest geht es mir so, dass ich öfter einmal etwas Falsches tue und öfter einmal in Schuld falle. Und dass es dann darum geht, das zu erkennen. Und das ist manchmal gar nicht so schwer. Ich meine, gar nicht so leicht, wollte ich sagen. Es ist manchmal gar nicht so leicht, sich selbst das einzugestehen. Da bin ich schuldig geworden. Da habe ich etwas Falsches gemacht. Und dann gibt es da natürlich einen nächsten Schritt, nämlich damit zu Gott zu kommen. Nicht versuchen, irgendwie so eine krumme Tour wie die, die ich gerade genannt habe, sondern da jetzt einzugestehen, diese Schuld habe ich vor Gott und möglicherweise auch noch vor einem anderen Menschen. Und dann gilt es dazu, zu diesem Menschen hinzugehen, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist, und zu Gott hinzugehen, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist. Und Gott das einzugestehen und Gott zu sagen, Gott, du siehst, da habe ich versagt, vergib mir das. Lass mich da neu anfangen und dann übernimmt sozusagen Jesus. Jesus zahlt unsere Schulden ab. Das ist ja dieses Fantastische dabei. Ist ja nicht so, dass die Sache plötzlich erlassen wird. Ebenso wie bei der Bank, wenn wir da Schulden haben, ist es auch nicht so, dass dann plötzlich die Bank einmal sagt, also, ja, ich merke schon, das fällt dir schwer, das Geld zurückzubezahlen, dann brauchst du nichts mehr zurückbezahlen. Nein, nein, das geht dann höchstens so, wenn ich nicht mehr zahlen kann, dann muss irgendjemand anders zahlen. Und genauso ist es bei Gott auch. Bei Gott ist es nicht so, dass das einfach irgendwie vergeben wird, weil Gott nun gerade einen guten Tag hat. Nein, sondern es geht darum, dass jemand anders dieses, ja, das, was wir an Schuld auf uns geladen haben, getragen hat. Und da sagt Jesus am Kreuz in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Da hat Jesus gerade das vollbracht. Er hat die Schulden an unserer Stelle abgetragen. Und finden wir ja immer wieder, dass auch Paulus darauf hinweist, dass Jesus, im Mittelpunkt ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, zum Beispiel im 1. Korinther 2, Vers 2, dass Jesus im Mittelpunkt steht, dass wir nur durch Jesus unsere Schulden vor Gott abtragen können. Die Schuld zu unserem Nächsten, die können wir versuchen irgendwie so auszugleichen, es sei denn, er ist nun gerade gestorben oder es ist unabdingbar, das wieder rückgängig zu machen. Aber dabei soll es nicht stehen bleiben. Dabei ist noch nicht Schluss. Es gibt keine, wie Dietrich Bonhoeffer das einmal gesagt hat, billige Gnade. Es gibt keine Vergebung, wo wir fröhlich weitermachen danach, sondern in dem Neuen Testament steht dafür das griechische Wort Metanoia. Das heißt, wir müssen uns neu besinnen, wir müssen umdenken lernen, wir müssen einen Gesinnungswandel durchmachen. Nämlich, dass wir nicht nur erkannt haben, das ist falsch, sondern dass wir dann auch sehen, möglichst nun nicht wieder gerade neue Schulden aufzunehmen. Dass wir eben nicht gerade wiederum zur Bank gehen, um einen neuen, größeren Kredit aufzunehmen. Ach, Jesus Christus auszurichten, zu sehen, was er von uns will und wieder neu anfangen. Dass wir erkennen, das Böse zahlt sich eigentlich nicht aus. Dass wir Kosten abwägen, Kosten ausrechnen. Was ist denn nun gut? Was sollten wir tun? Lohnt sich das da, diese Schulden aufzunehmen oder nicht? Und in den meisten Fällen lohnt es sich eben Gott gegenüber, gar keine Schulden aufnehmen, weil wir ja von dem ersten Mal gelernt haben müssen, dass wir sie nie zurückzahlen können. Wenn wir das tun, dann beginnt für uns ein neues Leben. Unsere Schulden sind sozusagen umgeschuldet, um ein Wort aus der Finanzsprache dafür zu gebrauchen. Und dann ist es so, dass ein neues Leben anfängt, das eben ja das Alte befreit ist von dieser Schuld und Sünde. Im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, Vers 17, heißt es, dass die Schuld dadurch beseitigt ist, dass Jesus für uns gestorben ist und dass Jesus in uns eine neue Schöpfung erreicht hat, dass wir uns ein neues Leben geschenkt hat. Und da liegt ja so ein kleiner Schlüssel, ein Geheimnis darin, eben unser, wenn ich es mal so nenne, unser alter, unser normaler Mensch, der ist schuldig vor Gott. Und jetzt ist da ein neuer Mensch, sozusagen mit neuer Identität, die aber nicht gefälscht ist, so wie das manche Betrüger tun, sondern die echt ist. Eine neue Identität vor Gott. Und diese neue Identität, die wir vor Gott bekommen haben, dieses neue Leben, was wir vor Gott bekommen haben, das ist eben schuldlos. Das ist etwas, was uns Jesus geschenkt hat an der Stelle dieses alten, verschuldeten Lebens vor ihm. Da merken wir, dass wir auf andere angewiesen sind, eben auf Gottes Hilfe und Unterstützung. Wenn wir Gott gegenüber das eingestanden haben, wenn wir diese Metanoia, diese Umkehr erlebt haben, wenn wir unsere Schulden schließlich auch Gott gegenüber abgezahlt haben, und zwar nicht irgendwie in guten Taten oder sonst etwas, sondern indem wir ihm eingestehen, wir sind zahlungsunfähig, es muss eine Umschuldung geben, wir werden damit nicht mehr fertig. Und dann Jesus für uns die Schulden abbezahlt, dann sind natürlich immer noch die Schulden anderen Menschen gegenüber da, eben der, mit denen wir leben. Und auch da gilt es wiederum, Schuld einzugestehen, einmal den Mut zu haben, und es braucht Mut dazu, zum Ehepartner zu gehen, zu sagen, da habe ich versagt, da habe ich etwas falsch gemacht. Und dann den Partner um Vergebung zu bitten, da auch versuchen, die Schuld wieder abzutragen, wo es möglich ist. Nicht nur einfach eine billige Entschuldigung zu sagen, sondern es tatsächlich abzutragen. Da, wo ich mich entschuldige, ich habe jetzt halt lange keine Zeit für dich gehabt, entschuldige dafür und dann die nächsten 14 Tage habe ich wiederum keine Zeit. Nein, dann heißt es abtragen, eben jetzt auch Zeit einsetzen für meinen Partner, meine Kinder oder sonst wem, wem ich schuldig geworden bin. Wenn ich gesagt habe, mein Partner, ich habe dich angelogen, nun eben auch die Wahrheit aufzuklären, zu sagen, worum es dort eigentlich gegangen ist. Dass wir in unserem Leben dieses neue Leben auch aufkeimen und blühen lassen, dann werden wir trotzdem erleben in unserem Leben, dass wir mit dem Spruch Martin Luthers Simul Justus et Peccator sind, dass wir, eben das hört sich gut an, nicht? Vielleicht weiß auch jemand, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ich habe den Spruch mal gehört. Das ist eben ganz bekannt von Luther, der gesagt hat, wir sind gleichzeitig oder wir sind sowohl gerechtfertigt als auch sündig oder Sünder. Und ihr kennt auch das Beispiel damit, dass er gesagt hat, eben der alte Mensch, den ich immer versuche tagtäglich zu ertränken, dieser Kerl schwimmt, er geht nicht unter, er kommt immer wieder hoch, dass wir unser Leben lang damit zu kämpfen haben, aber das heißt nicht, dass wir uns dem einfach ergeben sollten, dass wir sozusagen sagen, es ist halt so, es lässt sich nichts ändern daran, sondern dass in diesem Kampf wir merken, dass das Leben, was wir einmal begonnen haben, ohne Gott uns ständig noch wieder verfolgt, uns anhängt und wir nicht davon loswerden können. Schauen wir und vertrauen wir aber auf Jesus Christus, der unsere Schuld übernommen hat, der unsere Schuld auf sich genommen hat und uns Vergebung anbietet, der unsere Schulden getilgt hat, und sehen wir, dass wir unsere Schulden mit Gott und mit den Menschen und mit denen wir leben und auch die Schuld uns gegenüber versuchen abzutragen und in Ordnung zu bringen. Ich lese wiederum zum Abschluss noch einmal den Vers aus Psalm 51. Bitte? Ach, 32, vielen Dank, ja. Ich habe es mir eben hier gerade nicht notiert. 32, von David. Glücklich der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerglut, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Amen.